das ist alles so peinlich, so armselig, so beschämend. Das kann man tun, wenn man es für richtig findet, aber das ist keine Politik.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Podcasts, die SWZ trifft. Mir sitzt heute Andreas Altmann gegenüber, langjähriger Rektor und einst auch Geburtshelfer des MCI in Innsbruck. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Andreas, willkommen im SWZ-Podcast.
Vielen Dank für die nette Einladung, ich freue mich sehr, da zu sein.
Andreas Altmann und ich kennen uns schon ziemlich lange und deswegen duzen wir uns auch in diesem Podcastgespräch. In jungen Jahren hätte Andreas Altmann eigentlich die Chance auf einen Job beim Internationalen Währungsfonds in Washington gehabt. Stattdessen ging er aber zur Uni Innsbruck und zwar aus privaten Gründen, über die wir auch dann gleich reden werden. An der Uni Innsbruck gab es damals in den 1990er Jahren den Plan, ein Weiterbildungszentrum zu gründen, das mit praxisnahen Angeboten eine Ergänzung zur Universität wird. Der junge Andreas Altmann wurde immer stärker in die Vorarbeiten involviert und auch damit betraut, obwohl ihm das ursprünglich eigentlich gar nicht so sehr Spaß machte. Es kam dann aber, wie es kommen musste. Andreas Altmann fand immer mehr Gefallen an der Aufgabe, wurde Gründungsgeschäftsführer und danach Rektor des MCI. Heute hat das MCI jedes Jahr viermal so viele Bewerbungen als Studienplätze und ist in internationalen Hochschulrankings regelmäßig weit vorne zu finden. Und auch viele Südtirolerinnen und Südtiroler studieren am MCI. Dieses MCI steht nach wie vor unter der Leitung von Andreas Altmann und feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, aber auch über Leistungswille und Wohlstand. Andreas, wenn wir auf diese 30 Jahre und auf diese Entwicklung zurückblicken, bist du dann ein bisschen selbst überrascht über die Entwicklung?
Ich bin mehr als überrascht, wenn man zurückblickt und im Nachhinein, wenn ich da selber zuhöre, was du über mich erzählt hast, fragt man sich, kann das ich sein? Wobei du mich verdammt gut zu kennen scheinst, diese Urgeschichte und meine Motivlage und warum ich eigentlich nach Innsbruck zurückgekommen bin. Damals war ich an der Johns Hopkins in Bologna mit meiner Frau und wir hatten schon ein kleines Kind. Und das war tatsächlich der Grund, warum ich diese Herausforderung, nach Washington DC zu gehen, nicht angenommen habe. Österreich war damals nicht Teil der Europäischen Union und das Medizinstudium meiner Frau, die 5 Jahre faktisch gratis gearbeitet hatte, in Erwartungen, Hoffnung der nächsten versprochenen Fachausbildungsstelle. Meine Frau bekam dann eine Ausbildungsstelle. Dann war die Entscheidung, doch zurückzugehen nach Innsbruck. Ich hatte es offen gesagt, die Tränen in den Augen, als ich von Brenda nach Innsbruck heruntergefahren bin, habe mir dann etwas gesucht und das wird ja jetzt mehr Gesprächsgegenstand sein.
Ich habe es gesagt, am Anfang hatte ich das ja nicht so sehr berührt, diese Vorarbeit am MCI. Wann ist dann der Punkt gekommen, wo du Gefallen an der Aufgabe bekommen hast?
An sich habe ich immer gern gearbeitet und gerade auch an neuen Dingen. Der Hintergrund, warum mich das weniger gefreut hat, ist, weil eigentlich mein Ziel dann war, wenn ich schon zurückgehe nach Innsbruck, dass ich eine wissenschaftliche Laufbahn einschlage und ich war relativ weit auf dem Weg zur Habilitation. Und wenn man dann in Richtung einer vollen Professur geht, dann hat man einfach viele Möglichkeiten, sich dort oder dahin zu entwickeln. Und diese Aufgabe, die immer stärker auf meinem Tisch gelandet ist, ich war damals, bin zurückgegangen als Postdoc zu meinem Doktorvater, der dieses Weiterbildungszentrum also im Kopf hatte und schon dort oder da vorangetrieben hatte. Diese Aufgabe wurde immer mehr deswegen auf meine Schultern gelegt, weil er zum Vizerektor und zum Rektor der Universität sich entwickelt hat. Und es war dann ganz einfach so, dass ich versucht habe, so weit das zu Ende zu bringen, damit wir endlich die Geschäftsführung ausschreiben konnten. Und dann hatten wir die Geschäftsführung ausgeschrieben. Wir haben damals ein Vermögen ausgegeben aus unserem kleinen Projektbudget in der Frankfurter, in der Neuen Zürcher, in der Süddeutschen, im Economist und wir hatten 150 Bewerbungen weltweit. Und ich habe damals sogar noch die Hearings organisiert. Ich war beeindruckt von allen. Und wir hatten eine Kommission, wenn man sich erinnert, Fredmund Malik vom Managementzentrum St. Gallen war dort, Hermann Sendele, der große Personalberater und eine ganze Reihe weiterer Entscheidungsträger. Und die haben die Nase gerümpft, mehr oder weniger bei jedem Kandidaten. Ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und dann war nach dem ersten Hearing-Tag Getuschel und auf einmal kam an mich die Frage, Herr Altmann, wir haben gemeint, das taugt alles nichts, wollen Sie das nicht machen? Für mich war das ein Schock. Und ich habe mir dann Bedenkzeit ausgebeten. Und dann, wie komme ich aus der Nummer raus? Ja, und irgendwann muss man dann Hopp oder Drop sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und damit ist die Aufgabe auch klar, dass man diesen Weg einschlägt und nicht einen anderen.
Und du bist immer noch dort und du brennst immer noch für diese Aufgabe, kann man sagen. Du stammst ja ursprünglich aus Salzburg. Der Salzburger hat in Tirol sein berufliches Glück gefunden.
Der Salzburger hat zuerst in Tirol seine wissenschaftliche Liebe, ziemlich zeitgleich seine Frau, seine große persönliche Liebe gefunden. Und dann ist diese Entwicklung, hat diese Entwicklung Platz gegriffen. Und jetzt bin ich mit großer Leidenschaft dabei. Die ersten Jahre oder vielleicht insgesamt über die 30 Jahre herauf, das Schwierigste war nicht das Geld, obwohl wir zum Teil unglaublich knapp waren. Wir haben oft nicht gewusst in den ersten Jahren, wie wir das nächste Monat die Rechnungen bezahlen sollten. Wir haben es, Gott sei Dank, ich nenne es mal so, jugendliche Unvernunft, die einfach, wir machen es. Ja. Aber die größten Schwierigkeiten waren eigentlich immer die politischen, will man das? Und diese politischen Themen werden, obwohl man in Tirol gerne sich aufs Knie greift und laut schwört bei meiner Ehr, dass wir alle, dass hier nur ehrlich und mit offenem Visier und so weiter gearbeitet würde. Vieles ist einfach hinten rumgelaufen. Man hat dann immer wieder Gefahr gehabt, dass man eigentlich ins Leere laufen würde oder eigentlich gar nicht weiß. Das war herauf über die Jahre in unterschiedlichen Phasen das Schwierigste. Die Arbeit, die Leidenschaft, der Sinn dessen, was ich tue und mittlerweile, und das ist das Schöne, auch die Ergebnisse, machen mir riesige Freude.
Apropos Ergebnisse, ich habe mal so ein bisschen nachgelesen. Das MCI hat knapp 4000 Studierende, hat, ich habe es ja vorhin gesagt, zu viele Bewerbungen jedes Jahr für zu wenige Studienplätze, ist vernetzt mit über 300 Partneruniversitäten, ist die österreichische Hochschule, aus der die meisten Start-ups hervorgehen. Stolz oder Genugtuung oder beides?
Das Wort Stolz ist irgendetwas, ich bin zu katholisch erzogen oder zu, also weiß nicht, auf Bescheidenheit und so weiter getrennt. Das Stolz, wahrscheinlich kann man es nie ganz vermeiden in sich, aber große Freude, große, wenn man so will, Genugtuung und eine, also wie gesagt, große Freude, wenn ich sehe, ich bin irgendwo, ob das nun in New York ist oder ob das auf der Almhütte ist, dass man dort oder da völlig überraschend angesprochen wird, Andreas, erkennst mich noch oder was immer, bis dahin, Herr Altmann, sind Sie das? Meine Tochter will gar nicht glauben, dass ich Sie heute treffe und die würde so gern bei Ihnen studieren, könnten Sie mir ein paar Tipps geben? Egal, also wo immer man hinkommt, und das ist einfach eine große Genugtuung, vielleicht ist das der richtige Ausdruck.
Und wie ist denn heute das Verhältnis mit der Uni Innsbruck? Ihr seid damals als Ergänzung eigentlich geboren worden? Seid ihr heute Konkurrenz?
Flapsig, wir haben jetzt etwa 500 fixangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und etwa 1000 Lehrbeauftragte. Flapsig sagen wir immer bei uns im Haus und wir haben echt eine coole Stimmung, einfach ein cooles Klima. Flapsig sagen wir kennen keine Konkurrenz, wir haben keine.
Okay.
Es ist auch formell, gerade was die Universität Innsbruck angeht, wäre es auch völlig falsch, das so zu sehen. Die Universität Innsbruck ist eine der Trägerinnen des MCI, die anderen sind das Bundesland, Tirol, die Landeshauptstadt Innsbruck und die sozialpartnerschaftlichen Einrichtungen, also Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung. Und an einer positiven Entwicklung der Kinder oder eines Kindes sollte man sich erfreuen. Das ist in aller Regel auch so. Wir versuchen auch das Angebot aufeinander abzustimmen und wir teilen in vielen Bereichen sogar das Thema Infrastruktur, gemeinsame Bibliothek und Ähnliches. Allerdings auf der individuellen Ebene gibt gibt es durchaus so etwas wie, ich nenne es mal, Befindlichkeiten oder Eitelkeiten. Also wir haben auch schon Führungspersönlichkeiten in der Universität erlebt, wo man das Wort Ödipus-Komplex verwenden könnte. Also dass die Eltern oder ein Elternteil, meistens ist es der Vater, Sorge hat, wenn der Sohn aufkommt und stark wird, dass man irgendwie an den Rand gedrängt werden könnte. Wir schmunzeln über diese Dinge immer wieder, aber wir spüren sie dort oder da schon auch.
Andreas, wie finanziert sich das MC eigentlich?
Wir haben ein Jahresbudget in Summe von etwa 60 Millionen Euro derzeit. Die Bundesregierung bestellt bei uns Studienplätze. Das läuft so, dass die Bundesregierung Calls, also Tenders, Ausschreibungen hinausgibt, welche Studienprogramme man denn als besonders sinnvoll erachten am Standort würde und dort einrichten würde. Und dann ist das muntere Hauen und Stechen. Die besten Studienangebote können eine Akkreditierung und eine Grundfinanzierung bekommen, was dazu führt, dass zum Beispiel, wenn wir einen Studiengang vorlegen mit 50 Studienplätzen per anno in der Richtung, I don't know, Software Engineering oder so, dass die Bundesregierung dann sagt, okay, Wissenschaftsministerium, das kaufen wir ein, wir geben für jeden Studienplatz so und so viel Geld, das sind etwa 10.000 Euro per Studienplatz und Jahr, und das reicht nicht. Der Bund behält sich auch vor, nie 100% zu finanzieren, und dann geht es darum, dass man den Rest einsammeln muss bei den einzelnen Trägern über Studienbeiträge, über Sponsoren, über Veranstaltungen, über Drittmittelforschung und Ähnliches.
Aber kann man sagen, wie viel Prozent vom Budget der Bund
und damit
oder öffentlich finanziert ist? Sagen
wir mal. Ja, etwa 60%, 65% kommt vom Bund, etwa 15-20% vom Bundesland Tirol, 22-23%, und der Rest ist dann frei finanziert. Das heißt, zwischen 20-25%, zum Teil im Einzelnen auch mehr, ist drittmittelbasiert. Und aus dem haben wir aber alles zu finanzieren. Wir haben auch die Infrastruktur zu finanzieren. Und das ist zum Beispiel jetzt, wie man auch in Südtirol mitbekommen hat, den Campus, wir bezahlen derzeit mehr als 4 Millionen Euro allein an Mieten. Und das ist alles aus diesem Budget zu bestreiten.
Ich möchte jetzt ein bisschen über dich auch sprechen. Es heißt, du hast 25.000 Kontakte in deinem Smartphone oder knapp 25.000. Du bist ein begnadeter Netzwerker, das weiß man und das weiß auch ich. Welchen Tipp hat dieser begnadete Netzwerker Andreas Altmann für die Leute, die uns hier zuhören? Denn Netzwerk schafft ja auch berufliches Fortkommen.
Mir wird immer wieder dieses Thema sagenumwobenes Netzwerk angedichtet oder zugeschrieben. Es ehrt einen, es freut einen. Persönlich habe ich mit dem Begriff des Netzwerks irgendwie so meine liebe Not, weil Netzwerk mir zu technisch ist, zu instrumentell, zu auf Zweck, do und des hinaus gerichtet. Für mich ist das, was hier, ich habe das irgendwann einmal erfragt, dass es 25.000 sein sollen, als jemand neben mir saß und gesagt hat, darf ich das mal wissen, weil er würde jemanden kennen, der glaube ich 4.000 hätte. Und dann sage ich, ich glaube, das habe ich auch. Und dann ist irgendwie so dieses Ergebnis rausgekommen. Wie immer, aber Familie, um ein Beispiel zu geben, ist kein Netzwerk. Man würde es nicht so bezeichnen. Und den Freundeskreis bezeichnet man auch nicht als Netzwerk. Und dieser Logik, dieser Philosophie hänge ich an, wenn es um Beziehungen geht. Es ist Vertrauen, es ist Wertschätzung, es ist Freude, einander zu treffen, es ist die Bereitschaft, einander zu helfen, es ist die Bereitschaft und das Interesse aneinander, sich einzulassen, wie geht's dir und so. Und das habe ich immer wieder, und das natürlich bei mir auch sehr stark beruflich, irgendwie lässt sich ja nicht trennen. Jemanden zu helfen, jemanden Türen zu öffnen, jemanden zu begeistern, jemanden aus seiner Not oder aus seiner oft sehr Entscheidungsspielräume, wo jemand nicht genau weiß, wie gehe ich mit dem Thema um. Und aus dem baut sich so ein Beziehungsgefüge auf, und da kommt man auch mit zum Teil wildfremden Menschen, kommt man dort auf einmal in sehr persönliche, vertrauensvolle Ebenen, die einander, also wo jemand sagt, ich weiß nicht weiter mit meinen Eltern oder die mir den Betrieb nicht geben wollen oder die mir nichts zutrauen oder was immer, oder ich habe Kinder, mit denen ich nicht so recht glücklich bin. Also das spielt ja auch auf solchen Ebenen. Und dort dann irgendwo zu helfen im Rahmen auch der beruflichen Möglichkeiten, Persönlichkeiten und des persönlichen Beziehungsgefüges, das sich herausentwickelt hat, dort baut sich dann wohl so etwas auf, was man mit der Begrifflichkeit verwenden könnte. Aber ich versuche, das eigentlich meine wichtigste oder und das ist auch eine ernst gemeinte Frage, ist: Gibt es was ich für dich tun kann? Oder wie geht's da? Wo ist dein Bottleneck? Wo stehst an? Und solche Sachen. Und auf einmal baut sich dort etwas auf. Meine Kinder, jetzt bitte nicht lachen, wenn die das hören, dann bringen sie mich um wahrscheinlich. Aber die nennen mich ab und zu Bruder Andreas. Also so irgendwie, du uns gäbe es ja auch noch. Und für uns hast du wenig Zeit. Aber einfach diese Freude, diese Leidenschaft und dann auch andere zu treffen und diese Freude, sich aufeinander einzulassen, das ist eigentlich das Schönste.
Also man baut nicht ein Netzwerk, sondern das Netzwerk ist die Folge von Beziehungen, die man auch gerne eingeht. So.
Ich bin als viertes Kind einer von fünf Bauernbuben aufgewachsen am Hof. Wir waren nie im Kindergarten. Es war immer hart zu arbeiten, aber ich habe immer das große Glück gehabt, dass ich gern heimgekommen bin. Also Eltern, die einen gern gehabt haben, die Familie gern gehabt haben. Es ist wild zugegangen auf dem Bauernhof, das kann man sich vorstellen. Und unter fünf Burschen, da geht die Sache, da geht's ab. Ja. Und wir hatten einen Tisch, wo unten das Lederriemchen war und da ist der Löffel gesteckt. Und da gab's dann also gemeinsam zu essen, da hat man schauen müssen, wo man bleibt. Also solche Sachen, gut. Und ich war aber, und das ist vielleicht beschreibt das Persönliche, zum einen übernimmt bei uns traditionell der Älteste den Hof. Und damals, flapsig könnte ich sagen, Arsène war nicht verfügbar, bis ich an die Reihe gekommen wäre. Also das war relativ aussichtslos. Aber viel stärker noch ist, ich wäre wahrscheinlich auch viel zu schwach gewesen. Ich habe immer, wenn eine Sau abgestochen wurde, wenn ein Kälbchen verkauft wurde, mein Gott, also das war für mich immer was ganz Schlimmes. Und dann war ich auch schon angemeldet im Borromeum. Das ist dort, wo man die Priesterausbildung, also die möglichen Priesterkandidaten im Gymi hinschicken möchte. Dort war ich wahrscheinlich auch zu unruhig. Jedenfalls irgendwie bin ich dann in diese Entwicklung hineingeraten.
Okay. Priester wärst du geworden, bist aber dann doch irgendwo anders gelandet.
Es wäre mir zu eng gewesen wahrscheinlich. Ja.
Das denke ich auch. Andreas, du bist ein Beobachter natürlich der Gesellschaft, der Wirtschaft in Tirol, in Südtirol. Deswegen möchte ich mit dir auch über das reden. Tirol und Südtirol gehören zu den reichsten Regionen in Europa. Mhm. Sind deiner Meinung nach die Weichen so gestellt, dass wir das auch bleiben können?
Ich würde gerne sagen ja, und es fällt so schwer, beziehungsweise man kann es kaum. Und zwar ist das jetzt so, muss man sehr aufpassen, dass man mit Verallgemeinerungen sich zurückhält. Aber wir haben eine ganze Reihe von Herausforderungen, die schlicht am Tisch liegen, ob man sie mag oder nicht. Es gibt völlig neue geopolitische Verhältnisse. Ich fliege nächste Woche nach China, werde dort berufen in den Advisory Board des MIT von China. Ich weiß schon, also nicht meine Genialität, sie wollen meinen, in dem Fall, die würden es tatsächlich Netzwerk bezeichnen und andere Dinge. Gleichzeitig müssen wir wissen, dass China da ist und China schickt Tausende und Hunderttausende junger Menschen in die Welt, um deren Sprachen, deren Technologien, deren Funktionsweisen und wie dort gearbeitet wird, kennenzulernen. Und wir schicken niemand nach China. Wir haben eigentlich ganz wenig China-Kompetenz. Und jetzt, um es kurz zu machen, China ist da. Und die USA haben eine völlig neue Entwicklung und die technologische Entwicklung, ich brauche jetzt nicht KI zu sagen, die technologischen Entwicklungen, dort bleibt kein Stein auf dem anderen. Das Zweite ist, wir haben eine Demografie, die dramatisch ist. Das sind jetzt alles exogene Faktoren, die noch gar nichts mit uns zu tun haben. Im Bundesland Tirol verlieren wir 5.000 Menschen mehr aus dem Arbeitsmarkt per anno, als in den Arbeitsmarkt nachwachsen. Und in Südtirol sind es halt 3.500. Und dann wird von jenen, die im aktiven Stand sind, dann wird von denen auch in aller Regel noch weniger gearbeitet, will heißen, die wöchentliche Arbeitszeit geht zurück. gibt. Und dann haben wir dieses Thema Anpassung der Pensionsalter, dann haben wir das Thema der Überbürokratisierung bzw. der viel zu engen Regulierung, dass wir damit enorm schwierige Herausforderungen haben und die sogenannte Nachkriegsrente, keinen Krieg, letztlich kaum Rüstung zu haben und billige Energie zur Verfügung zu haben, dass dort viele dieser Sachen auch in ein neues Licht gerückt wurden, vom Klimawandel und den Kosten, die wir als Investition jetzt in die Hand nehmen müssen, ganz zu schweigen. Drum verstehe ich die heimischen politischen Parteien der Mitte nicht. Südtirol würde ich jetzt etwas anders sehen, da finde ich, macht die Regierung sehr gute Arbeit, aber allgemein in Europa. Ja? Und das betrifft in unterschiedlicher Weise die einzelnen Regionen und Länder. Aber dass man sich zunehmend in Inszenierung ergeht und nicht mehr in Gestaltung.
Und bist du der Meinung, dass anderswo auf der Welt unterm Strich mehr Gas gegeben wird?
Absolut. Mhm. Also China ist ein Beispiel. Wir blicken nur nach Korea. Wir blicken nach Taiwan. Weltmarktführer. 3/4 der Chips werden der Hochleistungschips werden in Taiwan erzeugt. Die anderen im Wesentlichen in Korea. Das sind vergleichbare Länder. Mhm. Dann blicken wir nach Europa, Dänemark. Hat sich völlig neu, unter einer sozialdemokratischen Regierung, völlig anders aufgestellt. Schweden hat den Sozialstaat reformiert und in Italien haben wir jetzt eine Regierung, die zumindest Stabilität und einen gewissen Zug aufs Tor und Reformen verspricht, ohne eine Beschönigung hier vornehmen zu wollen. Und in Österreich und in Deutschland sehe ich, dass die Mitte zum Teil es noch nicht verstanden hat, beziehungsweise zu schwach ist, beziehungsweise die Reformhemmnisse zu groß, als dass man sie in der kurzen Zeit, die in einer Legislaturperiode gegeben ist, überhaupt nur sinnvoll angehen könnte.
In Deutschland hat der Bundeskanzler Merz gesagt, wir müssen mehr arbeiten, hat einen Shitstorm geerntet dafür. Also im Grunde, wenn ich dir zuhöre, sagst du, er hat recht, ja. Und wir müssen mehr arbeiten.
Wir müssen mehr arbeiten und wir müssen völlig anders arbeiten. Es ist ja eine Art Treppenwitz, wenn man auf der einen Seite dieses Narrativ, das ja zutrifft, mehr arbeiten und Leistung und Freude und Ergebnisse und Unternehmertum oder wie man es nennen mag, und auf der anderen Seite aber, man dürfe jemanden nach Dienst keine E-Mail mehr schicken, weil da könnte sich ja jemand belästigt fühlen. Da kriegt man ja richtig, da kriegt man ja, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt mal unreine Haut. Ja? Und das kann es einfach nicht sein. Und jetzt komme ich tatsächlich in vielen Dingen zur Politik in diesem deutschsprachigen Raum. Nur mehr Inszenierung. Nichts gegen das Gauderfest, nichts gegen das Oktoberfest, nichts gegen die Sportveranstaltung. Aber eigentlich nur mehr von diesen Veranstaltungen zu hetzen, dann in Instagram oder anderen Social Media Postings zu zeigen, was man denn im Schminktaschele hätte und welche Stutzen man anhat, wenn man auf derartige Veranstaltungen geht. Da kriegt man richtig die Krise und gleichzeitig wundert man sich, wenn die Bevölkerung zu den Rändern an den Wahlurnen tendiert. Man glaubt, wenn man rosafarbene Zebrastreifen aufmalt statt die weißen, dass man jetzt die Welt gerettet hätte, und inszeniert sich, indem man 3 Lastenfahrräder kauft auf Kosten der öffentlichen Hand und hätte. Also das ist alles so peinlich, so armselig, so beschämend. Das kann man tun, wenn man es für richtig findet, aber das ist keine Politik. Mhm. Und die Politik geht nach rechts und nach links. Und die Bürgerlichen, die Mitteparteien haben aus meiner Sicht in vielen Bereichen überhaupt nicht verstanden, dass die Bevölkerung Leadership braucht, erwartet und auch am Ende an den Wahlurnen bestätigt und zahlt.
Du findest harte Worte gegenüber der Politik. Jetzt möchte ich nochmal weg von der Politik zu den Menschen gehen. Wir haben gesagt, wir müssten mehr arbeiten. Ich halte jetzt mal dagegen, ist es nicht auch legitim, wenn junge Menschen sagen, nein, ich will nicht mehr so leben, wie meine Eltern, die Aufbaugeneration gelebt hat und die so viel gearbeitet hat?
Es ist grundsätzlich legitim, noch dazu, weil die junge Generation viel öfter, als es bei uns überhaupt hätte der Fall sein können, ein Erbe zu erwarten hat. Also früher war es so, ich war wenig da und da gab es viele Kinder. Was wäre denn für die Kinder zu erwarten und zu verteilen gewesen? Noch dazu, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich bin nicht im geheizten Schlafzimmer auf und habe kein und so weiter. Und ich habe die Schuhe von meinen Vorgängern getragen und Ähnliches. Und bei uns war ja wohl der Anspruch, wenn wir dann mal ausziehen und so weiter und wenn wir selber Kinder haben, die sollten es einmal besser haben. Jetzt ist mehr Wohlstand da und weniger Kinder oder weniger Nachkommen, auf die das zu verteilen ist. Technisch ist das absolut nachvollziehbar. Gleichzeitig habe ich mit zwei Dingen ein Problem. Das eine ist, dass man davon ausgeht, dass der Wohlstand in dieser Form, der von früheren letztlich erwirtschaftet wurde, ohne eigene Leistung in dieser Form erhalten bleiben kann. Das kann und wird nicht der Fall sein. Und immer aber dann die Erwartung, und das ist in Österreich ganz besonders ausgeprägt, die Erwartung an den Staat, der von der Krippe, von der Geburtskrippe bis zur letzten Krippe, wo man dann drinnen liegen darf, dass der Staat für alles zu sorgen hätte, wenn man nur in Not geraten sei. Und hier wird nicht mehr unterschieden, ob man verschuldet oder unverschuldet oder durch eigenes Tun oder Nicht-Tun. Das ist das eine. Gewissermaßen kann der Wohlstand erhalten bleiben. Das zweite aber, das ist etwas, was mich noch mehr fast umtreibt emotional, nämlich, dass man so tut, als wäre Leistung, als wäre Arbeit etwas Furchtbares, was Unschönes, was Erniedrigendes, Demütigendes, Verkrampfendes. Das ist eine Geschichte, eine Empfindung, die ich völlig verkehrt finde und auch schädlich, nämlich schädlich in dem Fall nicht nur für die Gesellschaft, sondern für einen selbst. Diese Freude am Gestalten, die Freude am etwas bewegen, die Freude am etwas erreichen, die Freude an etwas, jemandem etwas weitergeben zu können, das ist wohl die schönste Freude und nicht das, auf etwas auszuruhen, was einem zugefallen ist.
Ich finde auch, ich gebe dir da vollkommen recht, dass Leistung wieder ein besseres Image verdienen würde. Heute ist ja Leistung gar nicht mehr sexy, kann man so sagen. Weil du Leistung ja sexy findest, wie viel arbeitet der MCI-Rektor in der Woche?
Ja, das ist deswegen relativ schwer zu beantworten, weil ich die Unterscheidung nicht treffe.
Also arbeitest immer.
Ich bin sehr viel, ich bin extrem viel natürlich, also wenn man die Stunden irgendwie zählen würde, dann wäre es wahrscheinlich auf gut Tirolerisch würde man das insane, also verrückt nennen. Aber ich mache es einfach gern. Ich treffe gern Leute, ich denke gern über Dinge nach, ich berate mich oder tausche mich gerne aus über neue Ideen und Ähnliches. Insoweit ist das sehr, sehr schwer jetzt irgendwo zu zählen, aber mehr oder weniger rund um die Uhr. Das klingt jetzt aber ganz, ganz furchtbar. Ne? Das meine ich so nicht. Ich bin in einem Luxusberuf. Jetzt ist mir völlig bewusst, völlig klar, dass viele Menschen nicht die Gnade nicht haben, solche Tätigkeiten ausüben zu können. Aber ich glaube, dass man an ganz, ganz vielen Tätigkeiten Freude empfinden kann. Was ich nicht ungern mache bei Sponsoren, bei Graduierungsfeiern oder Eröffnungsfeiern oder was immer, und ich spreche immer frei. Und da kommt mal was Besseres oder mal was Schlechteres. Mir fallen ab und zu Zitate von Philosophen ein oder von Künstlern oder von Sportlern oder was immer. Und bei den letzten Graduierungsfeiern waren ein, zwei Philosophen und zum Teil, ja. Und auf einmal fällt mir ein, in dem Kontext Leistung und Gestaltung, das, was mir meine Mami gesagt hat. Weißt du was, André? Ob sie freut oder nicht, in der Früh vorm Schulgehen, in den Stall zu gehen, um 4:30 da zu sein und auszumisten. Es ist zu tun. Und jetzt, sagt meine Mami, gib dir einen Tipp. Besser freut's dich, hast es einfacher. Und das hat unglaublich viel. Und dabei habe ich die schönste Kindheit der Welt gehabt. Aber ob man jetzt in der Pflege der Angehörigen, ob man in den Dienst, weil etwas wichtig ist. Ich glaube, man kann in vielen Dingen was Sinnstiftendes erkennen und ich glaube, das ist sogar leichter zu erkennen, als wenn ich mich jetzt, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemand, der dort zuhört, ob ich glaube unbedingt Triathlon und Marathon und auch Tausender und mich den schlimmsten Gefahren aussetzen und im Wingsuit hinunterstürzen und die Zehen abfrieren zu wollen. Ich habe einen hohen Respekt vor dieser Leistung. Aber die Sinnhaftigkeit des Tuns ist in den erstgenannten Dingen, wo tatsächlich Notwendigkeit, wo tatsächlich auf der anderen Seite Freude und Wert entsteht, das ist dort doch aus meiner Sicht viel leichter zu erkennen.
Das, was du jetzt sagst, zeigt eigentlich, der Mensch ist ja von Grund auf leistungsorientiert. Der eine sucht es halt beim Berglauf und andere vielleicht, so wie der Andreas Altmann, sucht es mehr bei der Arbeit. Also sollten wir diese Leistungsbereitschaft mehr auf die Arbeit wieder konzentrieren oder auch auf die Arbeit konzentrieren?
Ja, also wie gesagt, es wäre völlig absurd, jetzt irgendwelche Pauschalierungen und Dämonisierungen in die eine oder andere Richtung vorzunehmen. Aber dieser Kontext, dass man in Dingen, die einfach notwendig sind oder die die Gesellschaft weiterbringen oder die Familie weiterbringen, dass dieser Kontext ist mir einfach viel zu sehr aus dem Fokus geraten. Und ich glaube auch, dass diese zum Teil ja überaus gut gemeinte oder zu gut gemeinte Haltung, dass man Kindern die Dinge also leicht machen sollte, dass das eigentlich eine falsche Strategie ist, nämlich Geschenke sind willkommen, sie sind ab und zu auch notwendig, sie sind stiften Freude, aber Befriedigung im Sinne einer Zufriedenheit, einer das habe ich selbst mir nicht zugetraut und ich habe es aber geschafft, darauf musste ich verzichten und ich habe es dann am Ende doch bekommen und so, das ist aus meiner Sicht das viel beglückendere, auch die Selbstsicherheit stärkende, das ist mir viel zu sehr aus dem Fokus gelangt.
Ich glaube, du hast auch recht. Du sagst, Verallgemeinerungen sind fehl am Platz und du siehst ja tagtäglich am MCI leistungsbereite Menschen. Also wir haben die auch noch in unseren Breitengraden.
Absolut. Vielleicht, ich darf ab und zu sogar vor Kindern Vorträge oder natürlich, also liebt die Kinder sehr. Und dann irgendwie, die beste Frage, die man einem Kind stellen kann oder eine der besten ist, gell, das kannst nicht, das schaffst du nicht. Also da drüber zu springen oder das zusammenzubauen. Also irgendwie dieser Kick, diese Herausforderung, die scheint doch eine große Bedeutung zu haben im Menschen.
Andreas, ich hätte mit dir noch so viel zu besprechen. Wir könnten über Bildung sprechen, wir könnten über die Zukunft des MCI sprechen. Aber wir müssen es hier lassen. Abschließend in unserem Podcast haben wir immer noch drei Fragen mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Das Spiel möchte ich auch mit dir machen. Meine erste Frage, gibt es trotz allem, trotz deiner Leistungsbereitschaft, auch Tage, an denen du nicht gerne arbeiten gehst?
Eigentlich nein. Es gibt, also ich soll kurz bleiben.
So kurz wäre es eigentlich schon genug. Zweite Frage, gibt es ein Motto, das dich durch dein Leben trägt?
Freude am Tun.
Und die dritte Frage, welches war der beste Ratschlag, abgesehen von jenem, von deiner Mama, den du je bekommen hast?
Mach das, was dich glücklich macht.
Andreas, danke für das Gespräch. Weiterhin viel Erfolg und viel Energie mit deinem MCI. Ich glaube, man kann sagen, mit deinem MCI feiert es auch schön das 30-Jährige. Danke für den angenehmen Plausch.
Ich bedanke mich. Sorry für die langen Ausführungen.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in 2 Wochen und bis dahin gibt es natürlich jeden Freitag eine neue SWZ und online gibt es uns täglich mit neuen News auf swz.it. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.